Folgenden hört ihr eine unvollständige Auflistung aller pro-russischen Cope-Strategien und eine unbarmherzige Widerlegung derselben durch meine Person. Ich habe von Anfang an, seit Beginn dieses tragischen Krieges im Osten, klar gesagt, dass ich weder ein Putinist noch ein Zelenskianer bin. Sehr wohl allerdings versuche ich, ein Putin-Versteher zu sein, ebenso wie ich auch versuche, Zelensky, Biden, jeden einzelnen Akteur des Spieles nach Möglichkeit, und die Möglichkeit ist begrenzt durch meine Zeit und durch die Quellen, die ich habe, die Sprachkenntnisse, meine Ausbildung, meine Fehler im Bereich von Militär und Geostrategie, nach Möglichkeit zu verstehen. Und das wird besonders deutlich dann, wenn ich muss. Es geht nicht anders. Hier sitze ich und fahre ich und nehme ich auf und kann nicht anders. Völlig absurde Theorien, in denen Leute sich Dinge schönreden und zurecht lügen und zurecht rücken wollen, damit sie ins eigene Narrativ passen, wenn ich das widerlege. Das gefällt natürlich immer zahlreichen Leuten nicht. Und ich werde regelmäßig von beiden Seiten, beiden radikalen Flügeln angegriffen, dass ich nicht genügend für die Ukraine sei. Wie kann ich als Ethnopluralist nicht für die Ukraine sein und dass ich nicht genügend Putin unterstütze und sein Genie nicht verstehe? Bin ich auch schon von NATO und vom Westen gekauft? Leute werfen mir vor, wie kann ich es wagen, im Kompaktmagazin zu schreiben, dass doch Putin Sprachrohr sei? Andere fragen mich, wie es mir einfällt, dass ich mit 1% und deren Akteuren kooperiere, zusammenarbeite, ihre Dinge bewerbe. Das ist doch klar, dass die Teil der Azov-Ukro-Nazi-Fraktion sind, und all diesen Leuten sage ich, schmiert euch euren lächerlichen Bekenntniszwang sonst wohin in die Haare oder was auch immer. Geht uns normalen, vernünftigen Rechten und Patrioten, die auch Kontroversen aushalten, nicht damit auf die Nerven. Nun schreite ich aber zur Tat. Ich habe ja den Prigozhin-Putsch, ich habe ihn ehrlich gesagt aus Alliterationsgründen, aus phonetischen Gründen so genannt, die letzten 2 Tage nach Möglichkeit recht genau unter die Lupe genommen. Jetzt legt sich der Rauch und Staub der vergangenen Ereignisse. Man kann doch recht deutlich und klar sagen, worum es sich hierbei mutmaßlich gehandelt hat. Ein Putsch war es nicht. Putsche funktionieren anders. Es war eher ein Aufstand, eine Meuterei, eine Militärrevolte, die dann aber Putschzüge angenommen hat. Könnte aber sein, dass es vorher vielleicht als Putsch geplant war, auch als Testballon, der sich vielleicht in einem Putsch hätte entwickeln können, wenn gewisse Machteliten in Moskau, vielleicht ohne Absprache oder nur aufgerufen und aufgerufen durch diese Aktion oder vielleicht auch schon vorher von Prigozhin informiert, dann zur Tat geschritten werden. Vielleicht war es als Putsch geplant und es wurde einfach nicht durchgezogen. Die Leute haben auf das Staatssignal dann einfach nicht gehandelt. Das weiß man kaum. Es gibt einiges, was darauf hindeutet, dass es wirklich einen Regimewechsel hätte bedeuten sollen. Vor allem die Aussagen von Prigozhin bezüglich dem verlogenen Krieg und dem korrupten System und dass es einen neuen Präsidenten braucht. Vieles deutet aber auf das Gegenteil hin, insbesondere nämlich, dass dieser Putsch ausging von der Front und nicht gestartet hat bei den Kommandozentren und bei der Festsetzung und Festnahme von bestimmten Anführern. Also eine Sache, die für mich, und das war auch mein Fazit, ich habe einen Twitter-Faden dazu gemacht, eher so eine Art verstolperter, in Panik dann vielleicht verfrüht und ohne ausreichender Planung ausgelöster Putschversuch, / Meuterei, Militärrevolte war, um den Machtverlust Prigozhins und der Wagner-Truppe zu verhindern und vor allem auch in einem Kampf gegen die Zeit in einer Lage, in der der Ruf der Wagner-Gruppe unter den Russen noch sehr gut war, diesen Ruf politisch zu kapitalisieren. Wie der Putsch ausgegangen ist, dazu verweise ich auf mein doch 20 Minuten langes Video, das ich durchaus aufgebracht bei einer Zugfahrt aufgenommen habe, weil es mir unbegreiflich ist, dass Russland auf diese Art und Weise mit einem mutmaßlichen Hoch- und Landesverräter umgeht. Das wird jetzt auch in Russland besprochen. Die Chefin von Russia Today, Simonia, glaube ich, heißt sie, hat gesagt, ja, das ist zwar unbefriedigend, aber in Ausnahmezuständen muss man halt mal Ausnahmen vom Rechtsstaat machen. Erkennt also an, dass es hier um brutale Macht und nicht Recht ging. Andere fordern auch in der Show von Soloviev auf, dass Prigozhin erschossen werden soll, standesrechtlich. Also das da kippt die Stimmung, wie ich das prophezeit habe, natürlich gegen diesen Menschen, der einen unfassbaren Akt aus russischer Sicht unternommen hat. Unglaublich egoistisch und unglaublich suizidal. Jetzt will ich aber eingehen auf diese Narrative, die so tun, als wäre in dem, was hier geschehen ist, ein versteckter Sinn, ein versteckter Plan, der so genial und großartig ist, dass er niemandem aufgefallen sei, außer den Vertretern solcher Theorien selbst. Die Memes flirren durchs Netz, Putin wird in eine Reihe gestellt mit Sun Tzu und genialen Strategen, und ich möchte hier die Punkte, die Argumente aufgreifen, denen ich im Netz begegnet bin, die erklären wollen, die nahelegen wollen, dass es sich bei diesem gesamten Putsch um eine inszenierte Psy-Op gehandelt hat, die den Westen täuschen soll. Ganz am Anfang, als es losgebrochen ist, dachten ja einige, dass das wirklich nur eine Inszenierung sei, haben auch wirklich beharrlich festgehalten daran, bis die Helikopter vom Himmel gefallen sind. Noch heute wird beharrlich geleugnet von Teilen der Öffentlichkeit, dass Putschisten, die Meuterer, Militärhelikopter der Russen abgeschossen haben. Mir fährt gerade ein ukrainisches Auto entgegen, oder überall in Wien siehst du fette ukrainische Luxuskarren, ziemlich heftig. Und ich muss sagen, auf der Basis, wenn man sagt, ja, wir haben ja nur Bilder und Videos und Aussagen von zig Telegram-Kanälen von den abgeschossenen Helikoptern, wer weiß, ob das stimmt, kann ich genauso gut sagen, wer weiß, ob überhaupt dieser Militärkonvoi da war. Wer weiß, ob es die Wagner-Truppen überhaupt gibt, wer weiß, ob es den Krieg überhaupt gibt, wer weiß, ob es überhaupt eine Offensive gab. Ja? Also es ist völlig absurd, wenn man diese Ebene an Kritizismus anlegt, dann müsste man auch andere Dinge, die von diesen Leuten aber für bare Münze genommen werden, genauso anzweifeln. Das tun sie also nicht. Sie wenden also dieses Niveau an Kritik, an empirischer Quellenkritik, das kann man durchaus vertreten. Sie wenden es aber nur selektiv auf die Dinge an, die nicht passen. Ich habe es wirklich erforscht, ich habe keine Entlarvung als Fake gefunden. Für mich ist es ein Fakt, bis das wirklich widerlegt wird. Aber im Moment habe ich niemanden gefunden, auch keinen Russen, auch keinen russischen Nationalisten, die ein gigantisches Interesse daran hätten, das zu widerlegen, dass mehrere Militärflugzeuge und Helikopter abgeschossen wurden und 13 Piloten dabei gestorben sind. Diese 13 abgeschossenen Piloten, denen Putin eigentlich posthum noch einmal eine russische Ehrenmedaille umhängen müsste, weil sie waren die loyalsten. Sie waren nicht die einzigen, die es gewagt haben, sich dieser meuternden Truppe, die gemeint haben, sie vernichten jeden, der sich ihnen in den Weg stellt, in den Weg zu stellen, und sind dabei ums Leben gekommen. Die werden ausgeblendet von den Cope-Strategen, die 5D-Schach vermuten, weil es halt nicht so ganz ins Bild des genialen Plans passt. Jetzt gehen wir mal auf diese Ideen und Vorschläge ein, die die Leute haben. Ich finde einen haarsträubender als den anderen. Nummer 1, und das wurde gleich am Anfang gesagt, zu Beginn, dieser Putsch, diese Unruhen, die sollen Schwäche simulieren, damit die Ukraine dazu verlockt wird und verführt wird, ihre Offensive, die bis jetzt gescheitert ist und die sie viel Personal und Material gekostet hat, fortzusetzen. Sprich, die Russen erzeugen bewusst den Eindruck einer Staatskrise, damit die Ukraine weiter angreift und glaubt, sie könne jetzt in einem zentralen und großen Angriff Russland besiegen, aber damit würde sie in eine Falle gelockt. Das hat ein paar Dinge für sich, denn tatsächlich ist es im Moment so, dass die ukrainische Offensive mit den zahlreichen echten oder Testangriffen, da streiten sich die Experten, keinen Erfolg hatte. Wenn ihr mein Video anschaut, seht ihr auch, warum ich glaube, dass das eigentlich das große Problem und die große Enttäuschung von Prigozhin war. Das ist aber dennoch ein völlig absurder Plan. Putin müsste verrückt sein, wenn er diesen Plan in der Form genehmigt hat. Denn das zentrale Ziel von Russland, die Leitstrategie, die Grand Strategy, widerspricht diesem kleinen taktischen Erfolg, den man dadurch vielleicht hätte, vollkommen. Also es wäre ein kleiner taktischer möglicher Erfolg, dass, indem man Schwäche signalisiert, die Ukraine eine gescheiterte Gegenoffensive fortsetzt und vielleicht auch einen Angriff in einer falschen Hoffnung, sie könnten was mit erreichen, startet und dann abprallt an Russland. Dafür aber zerstört man oder schädigt zumindest nachhaltig die Wahrnehmung Russlands als einen stabilen, geordneten, ruhigen Akteur. Und man bringt das Thema wieder maximal in die Medien und man macht der Ukraine und ihren westlichen Anhängern maximale Hoffnung auf einen Zusammenbruch Russlands, auf eine Fortführung des Konflikts, auf eine Rückeroberung der Krim. Die Leitstrategie Russlands, und das sagen auch westliche Thinktanks, ist völlig klar. Sie wollen den Konflikt auszögern, zu einem Abnutzungskrieg machen, ihn möglichst langfristig, langwierig und langweilig machen, damit dem Westen die Lust und die Energie ausgeht, die Ukraine zu unterstützen. Ganz entscheidend ist, dass hier sich im Westen die Sicht und das Narrativ verbreitet, die Ukraine kann gar nicht gewinnen. Die Ukraine kann all das nicht zurückerobern. Es wird hier keine Veränderung geben. Die Krim zurückzuholen ist ein Wahnsinn, das funktioniert nicht. Und aus dem Grund muss man jetzt endlich mal Ruhe geben, Und aus dem Grund wollen wir nicht weitere Milliarden in das Land kippen und gießen. Das ist auch ein Standpunkt, der so häufig vertreten wird im Westen. Ich bin ihm auch nicht ganz abhold. Aber indem eine derartige Staatskrise ausgelöst wird, in der Grob-Sicht eine inszenierte Staatskrise, schafft man inszeniert und damit bewusst den Eindruck totaler Schwäche, Instabilität, der, selbst wenn er kurzfristig taktisch der Ukraine einen Erfolg gewähren würde, langfristig in der Leitstrategie Russland massiv schadet, weil, ich kann euch sagen, durch diese Eskapade der Rubel wieder rollt, in der Ukraine massiv Hoffnung gefasst wird und auch die Regierung Zelensky, trotz während unseren dubiose Helikopterabstürze, Verhaftungen, Verhaftungs- und Säuberungswellen, dagegen wie ein Garant der Stabilität oder Normalität wirkt. Also zu glauben, dass Russland bewusst und gezielt eine Staatskrise inszeniert, um schwach zu erscheinen, widerspricht vollkommen der offensichtlichen russischen Leitstrategie. Ein zweiter beliebter Vorschlag, wie man das Ganze irgendwie drehen könnte, damit es dann doch so wirkt, als würde alles nach Plan laufen. Das ist übrigens auch der QAnon-Affekt, also dieser tiefe psychologische verständliche Wunsch, dass es da irgendwie eine Kraft gibt, die auf der eigenen oder nicht auf der bösen Seite ist, oder zumindest eine Konkurrenz zu Globo Homo, die auch großartig plant und denkt und die auch wirklich sehr effektiv arbeitet. Und das zweite Argument ist, dass Putin hier Shoigu und Gerasimov loswerden wollte, also den Verteidigungsminister und den Oberbefehlshaber, und dass er damit, indem er Wagner vorgeschickt hat, einen Skandal inszeniert hat, um die beiden abzusägen. Hier könnte ich bereits allein wieder das Argument der Leitstrategie bringen, dass dieser Machtwechsel es sicher nicht wert wäre, für Putin derartig Russland und dem Ansehen zu schädigen, was das auch für die wirtschaftlichen Investitionen, für die Partnerschaft auf Augenhöhe mit Indien und China bedeutet. Das mag man sich gar nicht ausmalen aus russischer Sicht. Aber ich möchte ein weiteres Argument vorbringen. Angenommen, es ist wirklich so, dass Shoigu, Gerasimov und Putin sich derartig hassen. Angeblich ist es auch wirklich so, dass Putin so machtlos und schwach ist, dass er nicht auf andere Art und Weise, auf die üblichen Palastintrigen und sonstigen Vorgehensweisen, er hat einen FSB unter sich, etwas tun kann, sondern auf einen Condottiere Wallenstein und dieses absurde Meuter-Szenario zurückgreifen muss, um die beiden loszuwerden. Ja, ist sie noch gar nicht losgeworden. Jetzt, nach diesem Putsch in den Nachwehen, wäre der ideale Moment, um Personalentscheidungen zu treffen, aber bis jetzt gab es nur Fake-Infos, dass Putin sich Shoigus entledigt hätte. Es tauchten Videos auf, dass Shoigu die Front beobachtet, dürften aus der Konserve sein, aber sie wurden, was ich weiß, von öffentlicher Stelle gebracht, und es wäre auch völlig absurd nach den realen Tatsachen, also einem real versuchten Putsch und einem real versuchten Aufstand, wenn man hier den Bedingungen, die dieser bewaffnete Meuterer gestellt hat, auch noch nachgibt. Das wäre der ultimative Sieg für Prigozhin und die totale Demütigung Putins. Kurz, es gibt viel einfachere und bessere Möglichkeiten für einen Mann wie Putin, sich dieser Politiker zu entledigen, wenn er das denn möchte. Es gibt keinen Hinweis, dass er das wirklich möchte. Bis jetzt hat er es auch nicht getan. Und das schlagende Argument eigentlich hier ist, wenn Putin das wirklich will und das geplant hat, dann wird er doch nicht diesen Prigozhin im selben Atemzug sagen lassen, dass der gesamte Krieg auf einer Lüge basiert, der Krieg, den Putin regelmäßig gerechtfertigt hat, Prigozhin damit auch indirekt Putin einen Lügner genannt, und dass das gesamte russische System korrupt sei und dass Russland bald einen neuen Präsident hat. Ich meine, warum sollte Prigozhin, wenn er hier mit Putin zusammenarbeitet, so etwas sagen? Das kann man einwenden, naja, damit das Ganze glaubwürdig ist. Schwachsinn, das Ganze hat das Ganze eskalieren lassen. Und nach der Strategie, wonach Putin Prigozhin hier eingesetzt hätte, um Druck zu machen und dann dem Druck nachgeben, die beiden loszuwerden, um wieder die Ruhe und Ordnung herzustellen, dann hätte Prigozhin diese Dinge in keinster Weise gesagt. Auch das passt also überhaupt nicht zu dem, was wirklich belegt ist, außer diese Damen und Herren, die das behaupten auch, dass die Videos und die Audioaussagen von Prigozhin selber, in das gesagt hat, gefälscht seien. Jetzt kommen wir aber abschließend, ich weiß, da gibt es noch viel mehr, aber ich beschränke mich auf drei Narrative, zu meiner Lieblingstheorie. Und die ist so dumm und so absurd, ja, dass ich wirklich in keinster Weise verstehe, wie ein Mensch mit einem IQ von über 95 auch nur ansatzweise auf die verfallen kann. Also Putin, der geniale Stratege, hat es jetzt geschafft, die Wagner-Gruppen von der Front, wo sie hunderte Kilometer entfernt waren von Kiew, nach Weißrussland zu bringen, wo sie in der Nähe von Kiew im Norden sind und jederzeit Kiew angreifen könnten. Warum sind die Wagner-Gruppen in Kiew, nachdem sie vor Moskau waren? Es war doch eine recht große, ein großes Militäraufgebot. Es gibt Videos, wie da Militärkolonnen zurückfahren nach Rostow. War klar, dass aus eigener Schwäche Putin diese Leute nicht, wie es sich gehört hätte, verhaften oder nach älterem Brauch standesrechtlich erschießen, einsperren konnte. Es war auch klar, dass er die meuterten Truppen, den harten Kern derjenigen, die diesen Vertrag nicht unterschreiben wollen oder wirklich der Kern der Aufständischen war, nicht zurück an eine Front schicken kann, wo sie Wehrkraftzersetzung betreiben. Weißrussland bietet sich an, Lukaschenko hat sich angeboten. Dort werden die Wagner-Gruppen endgelagert, dort sind sie unter Beobachtung, dort haben sie kein Unterstützerumfeld. Die Weißrussen werden nicht besonders gut auf sie reagieren, das sind jetzt keine großen Freunde russischer Soldaten in ihrem Land, insbesondere nicht Freunde von russischen Nationalisten wie die Wagner-Leute und Ex-Sträflingen. Sprich, das ist naheliegend, es blieb ihnen halt auch im Moment nichts anderes übrig. Daraus jetzt ein geniales taktisches Manöver zu machen, ist einfach nur derartig absurd. Wenn Putin wirklich eine Front und ein Bedrohungsszenario im Norden von Kiew aufmachen möchte, dann kann er natürlich dort Truppen hinverlegen und dazu braucht er auch keine Staatskrise inszenieren, während eine entscheidende Offensive gegen seine eigene Front läuft. Kommt nochmal dazu. Warum sollte er das? Er verlegt die Truppen einfach dorthin, er macht einen Vertrag mit Lukaschenko und Lukaschenko wird ihm schon auch zustimmen. Wieso nicht? Ja. Und wenn er das Ganze offensichtlich machen möchte, als Bedrohungsszenario, um ukrainische Kräfte im Norden zu binden, dann verlegt er offensichtlich unter großen Tam-Tam-Truppen dorthin. Dort braucht er keinen Putsch, um das zu inszenieren. Das ist ja immer noch letztlich derjenige, der das Sagen hat in Russland. Wenn er das Ganze aber versteckt und geheim machen möchte, dann braucht er eine Ablenkung von dieser Truppenverlegung. Im Moment spricht aber die gesamte verdammte Welt davon, dass diese Truppen jetzt im Norden sind und die Leute, die diese Memes verbreiten, diese peinlichen, ja, die 100.000 Likes bekommen, die machen das auch bekannt. Sprich, das ist nicht mehr geheim. Die Ukraine weiß heute schon davon und wenn Wagner auch nur einen Zentimeter Richtung Kiew gehen würde, wüssten die sofort davon und würden sofort reagieren. Ganz abgesehen davon, dass Lukaschenko auch selbst schon gesagt hat, dass er sich eben nicht so intensiv an diesem Krieg beteiligen möchte, aus Sanktions- und sonstigen Gründen. Sprich, es hätte eine Ablenkung gebraucht, irgendetwas anderes in deren Bugwellen und hinter deren Rauchwolke und Nebelwolke man im geheimen Verbände im Norden von Kiew aufbaut. Das wäre dann im besten Fall so geschehen, dass wir nichts davon mitbekommen haben. Eine Lose-Lose-Situation für Putin, das bringt überhaupt nichts, das ist vollkommen sinnlos. Auf viel einfacheren Wege hätte man das hinbekommen und auf diese Art und Weise kann es auch keinen Überraschungseffekt geben, weil es im Zuge einer massiven, von der ganzen Weltpresse beobachteten Kampagne und Eskapade geschehen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, und dabei will ich es doch bewenden lassen für heute, wer diese drei Narrative, insbesondere aber das dritte vertritt, der hat entweder selbst einen Intelligenzquotienten, der nicht sehr hoch ist, es tut mir leid, das muss ich jetzt wirklich so sagen, oder er ist ein Propagandist und glaubt, dass wir einen Intelligenzquotienten haben, der nicht besonders hoch ist und beides ist kritikwürdig. Jetzt kann es sein, ich will auch nicht so arrogant rüberkommen, dass ich hier irgendwas überhaupt nicht durchschaut und verstanden habe, dass meine Analyse auf falschen Informationen aufbaut und ich bin jederzeit bereit, sie anzupassen, wenn die Informationslage sich ändert. Wie gesagt, ich wiederhole doch mal, was ich am Anfang gesagt habe. Meine Möglichkeiten als Analyst sind begrenzt, zeitlich, aufgrund des Wissenshorizonts, aber auch aufgrund meiner fehlenden Ausbildung in diesem Bereich. Ich kann, wie ich glaube, 90% hier auch nur als Laie mutmaßen. Ich weiß aber, dass einige Leute, das durchaus interessiert, sich anhören, was ich hier mutmaße und wie ich die Dinge einordne. Aber mit dem verfügbaren Faktenmaterial, mit der Anwendung von basaler, einfachster Logik, sind für mich diese drei Narrative, dass das Ganze ein großer Plan gewesen sein soll, der jetzt Putin und Russland besser dastehen lässt, absolut untragbar und unhaltbar. Wenn ich was übersehen habe, falsch interpretiert, falsch eingeordnet habe, korrigiert mich gerne, ihr könnt gerne genauso hart und vielleicht auch polemisch zurückschlagen, wie ich das in der Audioanalyse gemacht habe. Allein ich fürchte, es wird keinem gelingen. Ganz ehrlich, bitte, Leute, macht euch nicht lächerlich. Denkt ein bisschen kritisch nach, bevor ihr solche seltsamen Narrative verbreitet. Nicht alles, was passiert, ist Ergebnis eines großartigen, genialen Plans. Und selbst wenn, und damit beende ich jetzt wirklich die Audioanalyse, selbst wenn diese ganzen Horrorszenarien des Westens, Russland zerbricht, ist vor dem Zerfall nicht eintreten. Und ich glaube, das spricht viel dafür. Diese Leute übertreiben natürlich wieder. Und auch ich habe klar gesagt, was wir haben, ist der Trailer für einen möglichen russischen Bürgerkrieg, eine mögliche Staatskrise, die nicht kommen muss. Und Putin wird jetzt alles tun, um das zu verhindern. Aber selbst wenn das nicht mehr eintritt, selbst wenn Russland sich jetzt beruhigen und konsolidieren kann, dann war das, was das Wochenende passiert ist, sicher kein Plan und sicher nichts Gutes für Russland und für Putin. Und wenn Putin kein Masochist ist, dann wird das sicher nichts gewesen sein, über das er sich gefreut hat. Wir sollten also, egal auf welcher Seite wir stehen, wenn wir die Dinge analysieren, auf der deskriptiven Ebene ehrlich und rational bleiben. Und das ist mein Appell auch an alle Leute, die hier immer in den Kommentarspalten sich wüste Schlachten liefern.